I'm Emily Gaya. I'm here today as an academic.
Ich bin Emily Gaya. Ich bin heute hier, um Ihnen Volkstribunale vorzustellen, die man auch als Mock-Trials, Scheinprozesse, Meinungstribunale bezeichnen kann, und über den verstärkten Fokus auf Umweltfragen zu sprechen. Ich werde auch über meine Erfahrungen als Mitglied des Organisationskomitees der internationalen Monsanto-Tribunale berichten. Das Tribunal, das 2016 in Den Haag stattfand. Und ich werde herausarbeiten, was ein Volkstribunal leisten kann, um mehr Umweltgerechtigkeit zu schaffen. Die Idee ist folgende. Scheinprozesse als Performance können ein breiteres Umweltbewusstsein schaffen und helfen, neue Rechtskonzepte zu entwickeln oder zu verbessern. Zweifelsohne sind Volkstribunale ungewöhnlich, doch gleichwohl verorten sie sich im Vorraum des Rechts, wenn sie mit großer Sorgfalt organisiert werden. Sie sind außergewöhnliche Gerichte, Sondergerichte, spontan geboren, durch den Willen des Volkes außerhalb jedes rechtlichen Rahmens mit Regeln sui generis. Volkstribunale stehen für die nachdrücklich und friedlich vorgebrachten Forderungen der Zivilgesellschaft, sind Aufruf zum Handeln, ein Ruf nach natürlicher Gerechtigkeit. Es gibt, so spricht Antigone, transzendente Regeln der Gerechtigkeit, die den Gesetzen der Menschen überlegen sind. Archive können zukünftigen Generationen Zugang zu traditionellem Denken und Experimenten mit Volkstribunalen gewähren. Zwei Bücher wurden beispielsweise über das Russell-Tribunal veröffentlicht. Das Russell-Sartre-Tribunal war dem Vietnamkrieg gewidmet. Das Organisationskomitee wollte den asymmetrischen Krieg anprangern, den die USA jahrzehntelang gegen ein kleines, von Agrarökonomie lebendes Land führten. Es gab Befragungen, Zeugenaussagen von JournalistInnen, AkademikerInnen, AnwältInnen und KünstlerInnen, die trotz der Bombardierungen nach Vietnam reisten, um zu berichten, was sie erlebten. Die Archive offenbaren das Grauen. In Beschreibung und Benennung wird es sichtbar und zugänglich. Das Beschriebene schockiert. Der Krieg trifft ZivilistInnen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Tempel, Staudämme. Neue, besonders tödliche Waffen kommen zum Einsatz. Kugelbomben, Napalm oder Phosphorbomben bringen immer mehr und immer systematischere Zerstörung. Beispiele in Zahlen. 50 Millionen Liter Napalm wurden pro Monat abgeworfen und verwandelten innerhalb eines Jahres 10.000 Quadratkilometer üppige Vegetation in eine Wüste. Supernapalm erzeugt ein Feuermeer, das die Temperatur in einem Radius von 80 Metern um die Bombe auf 1000 bis 2000 Grad ansteigen lässt. Diese Darstellungen des Schreckens werden durch die Berichte der Opfer ergänzt. Das Gericht spielt die Rolle der Katharsis noch vor der Urteilsverkündung. Nichtsdestoweniger hat Sartres Russell-Tribunal den Weg für eine Bewegung von Volkstribunalen geebnet, die an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt stattfanden. Heute sehen wir einige von ihnen regelmäßig: das Permanent People's Tribunal, das Ecocide Mock Trial, internationale Volkstribunale gegen Staaten oder Unternehmen, internationale Tribunale für die Rechte der Natur wären Beispiele. In den letzten Jahren konzentrieren sich die Mock Trials zunehmend auf Umweltthemen und setzen neue Rechtsfragen auf die Tagesordnung. Das Permanent People's Tribunal beschäftigte sich mit Umweltkatastrophen wie Bhopal, Tschernobyl oder auch Schiefergasbohrungen in Kanada. Der Schauprozess ist der Schauplatz für die Veröffentlichung unbequemer Worte und Wahrheiten. Ein Beispiel ist das internationale Frauenkriegsverbrechen-Tribunal über die sexuelle Versklavung durch das japanische Militär. Schauprozesse sind auch der Schauplatz für die Einführung neuer juristischer Instrumente. Mit der Organisation des internationalen Monsanto-Tribunals wurde ein Entwicklungsschritt vollzogen, der sich zwar an die UmweltbürgerInnen-Tribunale anlehnt, da er bestimmte Schlüsselbegriffe wie den Ökozid aufgreift, doch in seiner Organisation und seinem Anspruch auf normative Wechselwirkungen für die Zukunft einen anderen Weg einschlägt. 2016 gehörte ich dem Organisationskomitee des Internationalen Monsanto-Tribunals an. Ein Kreis bekannter VertreterInnen der Zivilgesellschaft, AktivistInnen und JuristInnen trafen sich mehrmals zwischen Februar 2016 und Oktober 2016 mit einem Budget von rund 500.000 Euro, Mittel, die ausschließlich aus der Zivilgesellschaft aufgebracht worden waren, hebt sich dieses Bürgertribunal in mehrfacher Hinsicht von anderen Bürgertribunalen ab. Betrachten wir zunächst einmal die Wahl des Verfahrens. Wir diskutierten, ob wir uns für eine Haftungsklage entscheiden sollten. Da hätten wir natürlich wichtige Rechte der Verteidigung, gleichzeitig aber eine organisatorische Verzögerung. Oder wollen wir einen Präzedenzfall für die Zukunft schaffen? Wollen wir helfen, zu inspirieren, damit andere juristische Aktionen möglich werden? Wir orientierten letztlich auf ein Gutachten vor dem Internationalen Gerichtshof. Ziel des Internationalen Monsanto-Tribunals war es, ein Rechtsgutachten über die vom multinationalen Konzern Monsanto verursachten Umwelt- und Gesundheitsschäden zu erstellen. Das Mandat wurde schriftlich niedergelegt. Echte RichterInnen, die meisten von ihnen im Ruhestand, aber auf internationaler Ebene sehr renommiert, wurden eingeladen, als Richterin in unserem Prozess zu fungieren. Die Idee war folgende. Die Legitimität des Internationalen Monsanto-Tribunals wird sich aus ihrem hoch angesehenen Status ergeben. Wir hatten beispielsweise den Vorsitzenden Richter Tulkins als ehemaligen Leiter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dabei. Wir luden tatsächliche Opfer ein. Wir organisierten ein Programm von Anhörungen und beschlossen, mit den verständlichsten und anschaulichsten Themen zu beginnen. Also Anhörungen von Opfern zu den Auswirkungen der Aktivitäten von Monsanto auf die menschliche Gesundheit, auf Böden, auf Pflanzen, auf die Gesundheit von Tieren, auf die biologische Vielfalt, auf Landwirte und Landwirtinnen und auf das Recht auf Nahrung. Das IMT, das International Monsanto Tribunal, übte auch in vielfältiger Hinsicht gewissermaßen Druck auf Interessensgruppen und Institutionen aus. Die Opfer wurden zunächst gebeten, eine schriftliche Aussage zu machen und diese zu ergänzen um ein Bild, eine kurze Biografie und vielleicht auch eine Bibliografie. Dann wurden die Opfer gebeten, eine 10-minütige mündliche Aussage vorzubereiten. Wie gesagt, es waren alles echte Opfer. Sie erzählten ihre Geschichte aus dem Herzen heraus. Die Anhörungen waren bewegend. Zwei Mütter aus Frankreich und Argentinien trafen sich zum ersten Mal und konnten den gleichen Kummer über den gleichen Geburtsfehler bei ihren Kindern teilen. Sie fühlten sich nicht länger allein gelassen. Während der Anhörungen, die an der Universität in Den Haag stattfanden, kamen zahlreiche Journalistinnen aus der ganzen Welt und berichteten über das Ereignis. Dadurch wurde die Zivilgesellschaft sofort durch die Medien auf die systemischen Umweltkonsequenzen der Aktivitäten von Monsanto aufmerksam gemacht. Wir befragten überdies auch PolitikerInnen. Die beratende Stellungnahme wurde im April veröffentlicht und sie besteht aus drei Kapitel sozusagen. Einleitend werden die Bedingungen beschrieben, unter denen das Tribunal initiiert wurde. Im mittleren Teil geht es dann um die 6 Fragen, die dem Tribunal gestellt wurden. Und in einem dritten Teil folgt die ergänzende Analyse der Richterinnen. Das war für das Organisationskomitee gewissermaßen eine Überraschung. Diesen Teil hatten wir so gar nicht auf dem Schirm. Mit Blick auf das Gesamtbild befasst sich dieses letzte Kapitel mit der zunehmenden Asymmetrie zwischen den Rechten, die Unternehmen zugestanden werden, und den Zwängen, die ihnen auferlegt werden, um lokale Gemeinschaften und oder künftige Generationen zu schützen, wo auch immer sie als Konzern tätig sind. Der allgemeine Zweck des Internationalen Monsanto-Tribunals bestand darin, ein Urteil, und wenn es nur ein symbolisches ist, gegen Monsanto zu erwirken, gesprochen von einer Jury, die aus echten RichterInnen besteht, nach einem echten Verfahren vor einem internationalen Gericht. Es sollte sozusagen ein Beitrag geleistet werden zur Einrichtung internationaler Mechanismen, um den Opfern multinationaler Unternehmen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Spezifische Ziele waren weiterhin die Bewertung des Falles gegen Monsanto und die verursachten Schäden nach internationalem Recht, die Bewertung der Handlungen von Monsanto im Zusammenhang mit dem Verbrechen des Ökozids, und Bürgerbewegungen hatten auch dazu aufgerufen, dies als Verbrechen im internationalen Strafrecht anzuerkennen. Es sollte weiterhin angestrebt werden, eine mögliche Änderung des römischen Statuts zur Errichtung des internationalen Strafgerichtshofs, um das Verbrechen des Ökozids ebenfalls einzubeziehen, sodass natürliche und juristische Personen für dieses Verbrechen vor Gericht gestellt werden können. Die Wirkung des Tribunals bestand darin, das Bewusstsein für die Gefahren der industriellen und chemischen Landwirtschaft und die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Landwirtschaft zu schärfen. Das Tribunal hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, das internationale Recht zu ändern, damit die Opfer transnationaler Unternehmen die Möglichkeit haben, Rechtsmittel einzulegen. Das Tribunal zeigte am Beispiel von Monsanto auf, warum das Verbrechen des Ökozids im internationalen Recht anerkannt werden muss. Was sind nun die wichtigsten Ergebnisse und Beiträge von Volkstribunalen insgesamt? Nun, es gibt einige konzeptionelle Neuerungen, die sich daraus ergeben. Im Zusammenhang mit dem PPT von Tschernobyl bezeichnete beispielsweise ein Zeuge Boden und Wasser als Opfer der Nuklearkatastrophe. Er sagte, dass auch Mutter Erde ein Opfer der Tschernobyl-Katastrophe sei. Diese Begriffe sind jetzt viel populärer, als sie es jemals waren. Und seit 2014 haben wir auch jährliche internationale Tribunale zu den Rechten der Natur. Dann gibt es zum Zweiten einen Aufruf zur Interdisziplinarität und zu fachübergreifender Expertise. Es werden auch neue Rechtskörperschaften gefordert und es wird versucht, die internationale Debatte um die Aufnahme von Ökozid als Straftat in das internationale Strafrecht voranzutreiben. Was heute geschieht, hat natürlich auch eine Konsequenz für die Klimaprozesse. Überall auf der Welt gibt es heute Tausende von echten Klagen. Die juristische Kreativität ist so reichhaltig, dass jetzt Klagen im Namen zukünftiger Generationen geführt werden. Internationale Kampagnen organisiert werden, um den Ökozid auf internationaler Ebene verstärkt zu thematisieren. Vielleicht haben wir eine neue Ära begonnen. Scheinprozesse, die den Weg zu einem neuen Rechtsschutz ebnen, echte Klagen und transformative Verfahren innerhalb der Rechtssysteme, um die Rechte und Pflichten der Menschheit, der zukünftigen Generationen und der Natur zu fördern. Vielleicht ergibt sich daraus tatsächlich eine neue rechtliche Situation, Veränderung auf internationaler Ebene und ein stärkerer Schutz für alle, für die Menschheit und für die Natur. Die Träume von einer natürlichen Gerechtigkeit haben vielleicht tatsächlich die Höfe erreicht.
Ich bin Rada D'Souza und ich bin Aktivistin, Anwältin, Akademikerin. Ich habe verschiedene Hüte auf, aber heute werde ich für dieses Projekt meinen Hut der bürgerlichen Freiheiten, der Bewegung für demokratische Rechte und der Aktivistin aufsetzen. Ich war Mitglied vieler Volkstribunale, wie wir sie nennen, die dem Russellschen Tribunalmodell folgen. Und als Bewegung für demokratische Rechte waren wir Teil vieler Organisationstribunale sowie von Berichten über staatliche Gewalt gegen Menschen. Ich freue mich, dass ich heute an diesem Gespräch teilnehmen kann. Dieses Projekt trägt den Titel Das ganze Leben, ein Archivprojekt. Ich wünschte, es wäre so. Seit meiner Kindheit träume ich. Als ich erwachsen wurde, wurden meine Träume größer und größeren Maßstabs. Und einer meiner Träume ist es immer gewesen, diese Datenbank und dieses Archiv zu erschaffen. Eine frei zugängliche Datenbank, die die Aufzeichnungen der demokratischen Rechtsbewegung in den Indien seit 1977 bis heute umfasst. Warum 1977? Im Jahre 1975 rief Indiens damalige Premierministerin Indira Gandhi den Notstand aus. Und buchstäblich über Nacht wurde die Verfassung außer Kraft gesetzt. Und alle bürgerlichen Freiheiten und demokratischen Rechte und Werte, die uns angedient waren, verschwanden. Und die politische Linke und die Rechte fand sich geschlossen im Gefängnis wieder. Als 1977 der Ausnahmezustand aufgehoben wurde, kam es in ganz Indien zu einer massiven Protestwelle, eine nach der anderen. Und diese Proteste waren vielfältig. Es protestierten Frauen und Dalits, die an den Rand der Gesellschaft gedrängte Kaste, GewerkschaftlerInnen, indigene SlumbewohnerInnen, jeder Art. Es war fast so, als ob die ganze Nation auf der Straße protestierte. Worum ging es bei diesen Protesten? Bei diesen Protesten ging es darum, eine neue Vision für Indien zu finden. Die Protestierenden wollten ein anderes Indien, eine andere Art Indien. Und da die Generation der Freiheitsbewegung mit all diesen Ideen über bürgerliche Freiheiten und demokratische Verfassung groß geworden war und diese so gründlich gescheitert waren, wollten die Menschen einfach ein anderes Indien. Aus diesen Bewegungen heraus entstanden im ganzen Land Organisationen für demokratische Rechte, verschiedene Arten von Organisationen und in verschiedenen Bundesstaaten, aber alle setzten sich für das Recht der Menschen ein anderes Indien zu fordern, was auch immer das sein mag. Ausgehend davon gab es in meinen frühen Studienjahren viele Debatten und Diskussionen und damals drehte sich die Frage darum, wie sich diese demokratische Rechtsbewegung und Freiheitsbewegung von der traditionellen Bill of Rights, den bürgerlichen Freiheiten, der Europäischen Menschenrechtskonvention und ähnlichen Dingen unterscheiden würde. Denn es war ja gerade diese Enttäuschung, diese Desillusionierung über die Dinge, die die Bewegung für demokratische Rechte hervorgebracht hatte. Und wir haben beschlossen, eine Grenze zwischen den bürgerlichen Freiheiten und den demokratischen Freiheiten zu ziehen, weil das zwei verschiedene Dinge sind. Sie bedingen sich nicht automatisch gegenseitig. Und während wir die bürgerlichen Freiheiten verteidigten, standen wir für etwas Größeres ein, nämlich für das Recht der Menschen, eine neue Vision für das Land zu formulieren und das Recht, sich dafür zu organisieren. So lässt sich das also herleiten. Und die Bewegung für demokratische Rechte untersuchte unter anderem auch die staatliche Gewalt gegen Menschen. Ich denke, dass die enorme Bedeutung und der Stellenwert der demokratischen Bewegung in Indien und der politische Raum, den sie einnahm und immer noch einnimmt, ich denke, diese Bedeutung wird von den Menschen oft nicht erkannt. Eines der Dinge, die diese demokratische Rechtsorganisationen taten, war die Untersuchung staatlicher Gewalt. Und jedes Mal, wenn ein Ereignis staatlicher Gewalt gemeldet wurde, wurde pflichtbewusst eine unabhängige Wahrheitskommission eingesetzt. Die konnte AnwältInnen, JournalistInnen, AkademikerInnen umfassen. Sie wissen schon, Stimmen der Zivilgesellschaft, Da ging man dann an den Ort des Geschehens, nahm Beweise auf und erstellte einen Bericht. Dabei konnte es sich um ein kleines Dorf handeln, in dem es polizeiliche Übergriffe gegen Dalit-Frauen gab zum Beispiel. Es mag sich um große internationale Probleme gehandelt haben, wie die Militarisierung von Kaschmir. Aber alles ist aufgezeichnet worden. Und Sie wissen, dass es diese Berichte gibt und dass diese Berichte zusammen eine Fundgrube für die zeitgenössische politische Geschichte des Kontinents sind. Und bedenken Sie, wenn wir über Indien sprechen, in Indien lebt ein Sechstel der Menschheit. Das ist also das Ausmaß dieses Archivprojekts, von dem ich träume. Naja, aber wenn man so lange von etwas träumt, von 1977 bis heute, kommt man automatisch in die Traumdeutung, in den Bereich der Traumdeutung. Sie wissen schon. Die Frage, die ich mir zu stellen begann, war: Warum ist dieses einfache Konzept, dass man alle diese Berichte zusammenträgt, sie zusammenstellt, warum ist das noch nicht geschehen? Es ist ja nicht so, als hätten wir darüber nicht gesprochen. Und jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, stimmen alle dieser Idee zu. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hätte, dass das keine gute Idee wäre oder dass dies für uns keine Priorität sei oder so etwas. Alle bekräftigen diese Idee, aber niemand setzt sie konkret um. Das hat mich immer verblüfft. Dann habe ich angefangen, mich zu fragen, was ist denn Archivierung? Denn bei der Archivierung geht es ganz zentral um die Bewahrung der Vergangenheit für die Zukunft. Das ist der Antrieb. Und was ist, wenn diese Idee, dass die Vergangenheit für die Zukunft bewahrt werden muss, in einer Gesellschaft oder einer Kultur nicht existiert? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf, wie ungeheuerlich oder groß das ist. Wir zeichnen zum Beispiel keine Geburten- oder Todesfälle auf. Was ist das Besondere am Christentum, dass es sich dort eingebürgert hat, jede Geburt, jeden Tod aufzuzeichnen, jedem Tod ein Denkmal zu setzen? Man geht auf einen Friedhof und da liegt jemand namens John Smith, der ist im Jahre 1700 noch was gestorben. Wer ist denn dieser John Smith? Das wissen wir nicht, aber irgendeinen dieser John Smiths kennen wir schon. Ja, Sie wissen schon, was ich meine damit oder worauf ich hinaus will. Wir haben davon aber kein Konzept. Wenn jemand stirbt hier in Indien, wird er bei Sonnenuntergang spätestens eingeäschert. Innerhalb weniger Tage wird die Asche in einen Fluss oder in ein Meer gestreut und dann gibt es keine Erinnerung mehr an diese Person. Und natürlich werden wir, die wir in einer indischen Familie aufgewachsen sind, seit unserer Kindheit immer daran erinnert, dass das Leben vergänglich ist. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das gesehen haben. Diese buddhistischen Mönche schaffen diese wunderschönen Mandalas. Das sind geometrische Zeichnungen aus Kreide. Sie verbringen Stunden und Stunden damit, ein sehr kompliziertes Muster zu zeichnen oder zu erschaffen. Und dann wischen Sie es einfach weg. Ich weiß noch, wie ich als Kind immer sagte, oh, bitte nicht wegwischen, es ist so schön. Und Sie haben dann immer gesagt, das Leben ist immer schön, alles Leben ist schön, aber es ist nicht von Dauer. Nichts auf dieser Welt ist von Dauer. Und das Mandala und das Wegwischen, das Herstellen und das Wegwischen war eine Erinnerung daran, dass das Leben vergänglich ist. Und damit, und ich erinnere mich auch, dass es im späten 19. Jahrhundert eine große Wiederbelebung der tamilischen Literatur gab. Und es gab eine Person namens U.V. Swaminathan, der als Vater des tamilischen Revivalismus galt. Die Wiederbelebung der tamilischen Literatur kam zustande, weil einige Beamte der Ostindien-Kompanie die alten tamilischen Manuskripte aufbewahrt hatten. Und ein Journalist fragte Swaminathan: Na, Sie sind also anti-imperialistisch, antikolonialistisch, aber wenn die Ostindien-Kompanie diese alten Manuskripte nicht aufbewahrt hätte, gäbe es heute keine tamilische Literatur. Seine Antwort war: Ach, es spielt keine Rolle, wer sie bewahrt hat. Die Tatsache bleibt, dass sie bewahrt wurden. Jemand hat sie aufbewahrt und wir haben sie, also verwenden wir sie. Und ich habe mich immer gefragt, was wäre, wenn niemand es bewahrt hätte, dann wäre etwas anderes passiert. Ich frage mich also, ob es bei dieser Vorstellung, dass die Vergangenheit für die Zukunft bewahrt werden muss, die dem Konzept der Archivierung zugrunde liegt, vielleicht gar nicht, dass es dabei gar nicht um die Aufbewahrung von Aufzeichnungen geht, sondern um das Gedenken an etwas. Und ich frage mich, ob es sich dabei um ein tief in der Kultur verankertes Konzept handelt, das vielleicht im Kern christlich oder europäisch ist. Ich weiß es nicht. Aber natürlich können wir nicht davon ausgehen, dass es bei der Archivierung um die Aufbewahrung von Unterlagen geht. Denn zumindest mein Traum und die Deutung meiner Träume deuten darauf hin, dass es hier um andere, tiefer liegende Themen geht und dass die Archivierung in den verschiedenen Gesellschaften auf unterschiedliche Art und Weise kulturell viel tiefer verankert sein könnte.
I am Başak Ertür.
Ich bin Başak Ertür. Ich bin die Sammlerin. Ich schreibe und unterrichte mit dem, was ich aus verschiedenen Disziplinen aufschnappe. Vor einiger Zeit geriet ich auf die schiefe Bahn. Ich stieß auf das Gebiet des Rechts. Anfangs war es schwer. Der Boden ist toxisch und ich wusste nicht, wie ich mich ernähren sollte, ohne mich zu vergiften. Bis jetzt habe ich überlebt, mit einigen Anfällen von Übelkeit und chronischen Kopfschmerzen. Und ich habe gelernt, damit zurechtzukommen, dank Freundinnen und Kameradinnen, die mir beigebracht haben, meine Sinne zu benutzen. Wenn du sammelst, sagen sie, musst du schauen, fühlen, riechen, schmecken. Vertraue deinen Sinnen, sagen sie. Wir diskutieren hier über Anhörungen, über Verfahren und obwohl ich normalerweise nicht mit den Ohren lese, habe ich gerade ein paar Dinge gehört, die ich sammeln und in diesem Licht festhalten möchte. Unsere Freundin, die Kritikerin, sagte, Gerichtsverhandlungen sind performativ. Ich stimme zu. Prozesse sind inszenierte Anhörungen, die sich dramaturgischer Elemente und theatralischer Mittel bedienen. Sie halten sich oft an strikte Regeln, die durch die Organisation des Raumes, die Verteilung der Körper im Raum, die Regulierung ihrer Bewegungen, die verbotenen und vorgeschriebenen Gesten, die Beschränkungen der Kleidung, die Autorisierung der Rede, die formalisierte Sprache, das Bestehen auf einem bestimmten, geordneten Ablauf und Verfahren und so weiter kontrolliert werden. Und das hat immer eine Kehrseite. Gerade die strengen Konventionen der Live-Performance im Prozess bergen die Gefahr, dass der Eindruck der Schriftlichkeit oder der Einstudiertheit des Geschehens entsteht, was wiederum dazu führen kann, dass das Verfahren als reines Theater abgetan wird. Schauprozess. Känguru-Gericht. Aber unsere Regisseurin hier hat uns eine Neuinterpretation des Wortes Probe angeboten. Das habe ich aufgegriffen. Es sieht richtig aus, es riecht richtig, es klingt auch richtig. Sie sagte, dass wir Proben als eine Reihe von vorsichtigen Schritten zur Rahmung und Umrahmung des Diskurses betrachten sollten. Das ist eine gute Art und Weise, über das zu denken, was in Prozessen passiert. Könnte allerdings schwierig sein, die JuristInnen davon zu überzeugen, dass es so ist. Julie Stone Peters, eine Rechts- und Geisteswissenschaftlerin, weist auf das historisch ambivalente Verhältnis des Rechts zur eigenen Theatralität hin. Sie schreibt, ich zitiere, das Theater ist der verdrehte Spiegel des Rechts, sein Doppelgänger allgegenwärtig, bestätigend, spöttisch, verstärkend, unterminierend. Warum also nicht das Recht durch das Theater als seinen verdrehten Spiegel betrachten? Vor allem, wenn das Recht so offensichtlich aus den Fugen geraten ist, könnte uns dieser umgedrehte Spiegel helfen, es neu zu ordnen? Prozesse sind nicht nur deshalb performativ, weil sie untrennbar mit theatralischen Praktiken verbunden sind, sondern auch im Sinne des Wortes performativ durch den Sprachphilosophen J.L. Austin zu sehen. Sie haben die Wirkung, eine Situation zu erzeugen oder zu verändern. Sie können einen neuen Zustand konstituieren oder einführen. Worin besteht diese Bedeutung des Performativen, die sich vom Begriff der Aufführung unterscheidet und doch eng damit verbunden ist, insbesondere wenn es um Rechtsverfahren geht? Austin verstand das Wort performativ. Er prägte es, um mit einer Sprachphilosophie zu brechen, die Sprache immer nur als entweder wahr oder falsch darstellt oder als unsinnig versteht. Sprachliche Äußerungen, so Austin, können weit mehr sein als die bloße Beschreibung, Berichterstattung oder Konstituierung einer Realität der Welt da draußen. Manchmal sind sprachliche Äußerungen Sprechakte. Sie setzen das, was sie sagen, in ihrer Äußerung selbst um. Sie bringen einen neuen Zustand ins Dasein. Das nennt er performativ. In einer performativen Äußerung ist das Sagen das Tun. Sie beschreibt nicht nur eine bereits existierende Situation, sondern sie schafft oder verändert die Situation, auf die sie sich scheinbar nur bezieht. In Austins Schema tun performative Äußerungen also weit mehr als nur zu beschreiben. Sie erzeugen oder verändern eine Situation oder versuchen das zumindest. Es gibt eine Reihe von Bedingungen, unter denen performative Äußerungen tatsächlich funktionieren können. Dies sind die Bedingungen des Kontexts. Die Wirksamkeit einer performativen Äußerung hängt in erster Linie von Vorhandensein eines akzeptierten konventionellen Verfahrens ab, von der Angemessenheit der Umstände für die Anrufung eines solchen Verfahrens, davon, ob die Person, die das Verfahren anruft, unter den gegebenen Umständen wirklich dazu befugt ist, und davon, ob das Verfahren von allen Beteiligten korrekt und vollständig ausgeführt wird. Konvention, Verfahren, Umstände oder Zuständigkeit und Autorität. Schon in dieser ersten evaluierenden Konfiguration des Performativen, einem Schlüsselaspekt der Alltagssprache, ist es, als befänden wir uns in einer Szene des Rechts. In der Tat, wie Jacques Derrida sagte, ist das Juristische im Performativen am Werk. Bedenken Sie auch, dass das Recht selbst performativ ist, da es eine sedimentierte Historizität darstellt, die durch das Zusammenspiel von Gewalt, Konventionalität und Autorität konstruiert und aufrechterhalten wird. Genau diese performative Struktur, die durch das Zusammenspiel von Gewalt, Konventionalität und Autorität über die Zeit aufrechterhalten wird, lässt Raum für Irrtum, Subversion und Resignation. Volkstribunale neigen dazu, einen Zwischenraum zu blockieren, der weder Recht noch Theater ist, sondern irgendwo dazwischen liegt. Sie neigen dazu, gerade auf der Performativität des Rechts zu schmarotzen. Sie usurpieren die Konventionen der juristischen Performance. Sie beanspruchen eine Autorität, die nie streng juristisch, sondern auch moralisch und politisch ist. Sie inszenieren ihre Ansprüche, indem sie sich mimetisch auf die Formen von Gerichtsverfahren einlassen und die Ästhetik und Rhetorik von Prozessen reproduzieren. Volkstribunale fordern so das Recht und den Raum des Urteils jenseits des Gerichtssaals zurück und denken ihn neu. Die Volksgerichtshöfe, die erstmals, People's Tribunals, die erstmals vor fast einem Jahrhundert als Reaktion auf den Reichstagsbrandprozess stattfanden, befassen sich mit mindestens drei Schlüsselfragen und setzen diese kreativ um. Die erste ist die Frage der Legitimität. Wer sind Sie, dass Sie ein Tribunal abhalten? Woher nimmt eine bestimmte Gruppe von Menschen ihre Legitimität, einen Prozess zu organisieren, um ein Urteil über das Fehlverhalten von Staaten oder anderen Institutionen zu fällen, die sich oft dem Zugriff des Rechts entziehen, weil sie die Gesetze machen? In zeitgenössischen Menschenrechtsorganisationen wird dieses Problem durch Institutionalisierung gelöst, durch den Aufbau interner Verfahrensmechanismen, die sicherstellen, dass die Organisation sich an ihre Regeln, Prinzipien und Prozesse hält, dass sie sich ausschließlich auf bestehende Menschenrechtsinstrumente, internationale Konventionen und so weiter beruft. Aber wie artikuliert man Legitimität in einem Volkstribunal, das normalerweise von einer losen Gruppe von AktivistInnen und vielleicht Intellektuellen als Reaktion auf ein dringendes Gewaltproblem organisiert wird? Zweitens, und damit zusammenhängend, stellt sich die Frage der Autorität bzw. Autorisierung. Mit welchen Methoden autorisiert sich das Tribunal selbst? Bedenken Sie, dass bei der Verwendung des Tribunalformats so etwas wie eine Drag-Performance stattfindet. Ein Souveränitätsdrag, eine Gruppe von Menschen, tut so, als ob sie die Autorität hätte, zu ermitteln, zu verfolgen, zu verurteilen und zu richten. Aber streng genommen hat diese Gruppe überhaupt keine rechtliche Befugnis. Man kann sagen, dass diese Drag-Performance versucht, den Unterschied zwischen der Befugnis zu sprechen und dem Sprechen mit Autorität aufzuheben. Drittens und letztens geht es um die Frage der Performance und der Performativität. Wie setzt man sich bei der Inszenierung eines Volkstribunals mit bestehenden rechtlichen Mechanismen, Instrumenten und Institutionen auseinander? Wie positioniert man das Tribunal in Bezug darauf? Es hat viele People's Tribunals gegeben, die diese Frage genutzt haben, um die ersten beiden Fragen nach Legitimität und Autorität zu beantworten. Hier lautet der Ansatz, dass man die Frage der Legitimität beantwortet hat, wenn man sich an ein striktes juristisches Verfahren hält, einschließlich des Standards für die Beweisführung und wenn man alle dramaturgischen Regeln eines Gerichtsverfahrens einhält. Aber das ist nur dann eine Antwort, wenn sich das Problem auf die Nichtumsetzung beschränkt. Das heißt, es gibt die Gesetze, die wir brauchen, um ein bestimmtes Problem anzugehen. Aber das einzige Problem ist, dass sie nicht umgesetzt werden können. Wo also das Problem auf das Versagen bestehender Rechtsmechanismen und Instrumente bei der Durchsetzung bestehender Gesetze beschränkt ist, ist es eine einfachere Lösung. Man befolgt sie einfach und tut so, als ob sie umsetzbar wären. Aber wie lösen wir diese Frage der Leistung und der Performativität, wenn wir eine Situation haben, in der die bestehenden Gesetze nicht in der Lage sind, den Schaden, die Ungerechtigkeit und die Bandbreite der Schuldgefühle substanziell anzugehen. Wie gehen wir mit neuen Formen des Schadens um, mit neuen Formen von Beweisen, neuen Arten von ZeugInnen und einer neuen Rechtssprache? Das ist die Frage, die wir immer wieder neu erörtern müssen.
In Abderrahmane Sissokos Film Bamako aus dem Jahre 2006 spielt sich in einer Wohnanlage in Bamako in Mali ein Szenario ab, in dem die Weltbank und der IWF wegen ihrer verheerenden Strukturanpassungspolitik in Afrika vor Gericht gestellt werden. Auf ersten Blick scheint es in diesem Film nicht um ökologische Fragen zu gehen. Auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass dies ein ständiges Thema ist. Rückblickend kann der Film, der ein fiktives Szenario dokumentiert, nun als Probe für das internationale Monsanto-Tribunal gelesen werden, das, wie wir gehört haben, 10 Jahre später in Den Haag, dieser symbolischen Stadt des Völkerrechts, stattfand. Eine Probe in der Grammatik des zukünftigen Perfekts und des Konjunktivs als das, was gewesen sein wird und was sein könnte. Oder ein Wunsch, eine Sehnsucht oder ein Traum, wie wir von der Aktivistin gehört haben. Ein könnte es sein oder würde es sein. Mit anderen Worten, dies kommt dem nahe, was Sie, liebe Regisseurin, über die spekulative Inszenierung von Prozessen sagten, die noch nicht stattgefunden haben, deren Archivmaterial in Form von Beweisen, Zeugenaussagen und dem Land selbst als Archiv jedoch bereits existiert. Auch wenn diese Archive, wie wir von unserer Freundin der Aktivistin gehört haben, oft verstreut und prekär sind, in der Schwebe gefangen und zusammengesetzt werden müssen. Zusammengesetzt, bevor man sich den Luxus gönnt, sie wieder zusammenzusetzen. Wenn wir also auf Bamako und Den Haag zurückkommen, beide Tribunale waren rechtlich nicht verbindlich und setzten echte RichterInnen und ZeugInnen ein, wie wir gehört haben. Wie Sie, die Juristin und die Regisseurin gesagt haben, tun die Tribunale dies, um den Vorwurf der Illegitimität zu vermeiden und um als Forum für die Reflexion über das internationale Recht, über das Völkerrecht ernst genommen zu werden. Wenn Geschichte immer ein Zitat ist und aus zahllosen Proben besteht, aus zahllosen Momenten dessen, was Ariella Aisha Azoulay als potenzielle Geschichte bezeichnet hat, besteht, stellt sich natürlich die Frage, wofür werden oder wurden solche Inszenierungen geprobt? Für mich stellt sich die Frage, wessen Zeugenaussagen werden gehört und wie? Unter welchen Bedingungen wird ein solches Zeugnis entgegengenommen? Und wie kann man die Rede befreien? Kommen wir zurück auf den Film Bamako. Darin gibt es unter den vielen Aussagen von Mitgliedern der Zivilgesellschaft eine, die hervorsticht und dem Film seine Aussagekraft verleiht. Das ist eine sehr rätselhafte Darbietung einer Aussage, die von vielen KommentatorInnen aufgegriffen wurde, darunter Gayatri Spivak, Steven Moten und anderen. Aber keiner, der mir bekannt ist, hat diese Aussage als wichtig für die Reflexion über Umweltgerechtigkeit angesehen. Während des gesamten Films werden die Dialoge hauptsächlich auf Französisch, manchmal auch auf Bambara geführt. Nach etwa 1,5 Stunden, also nach anderthalb Stunden ungefähr, tritt Segwe Bamba, ein älterer Bauer und Griot aus dem Süden Malis, auf, dem zuvor das Wort verweigert worden war. Er sagt als Zeuge aus. Anstatt mit der rationalen, wohlgeformten Rhetorik vieler früherer ZeugInnen zu sprechen, spricht Bamba unaufgefordert ein Lied aus. Das Publikum, das anscheinend Bombers Dialekt nicht versteht, sitzt wie gebannt da. Der Sinn seiner Worte erschließt sich den meisten ZuschauerInnen nicht. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit des Films auf seine Gesten und seinen Tonfall. Im weiteren Verlauf des Films rekapituliert der malische Anwalt Aissata Dalsal, der den Kläger vertritt, also die afrikanische Gesellschaft, einige von Bombas Worten und beschreibt ihn als Vertreter des afrikanischen Volkes. Die Anwältin sagt zum Beispiel, warum sehe ich nicht mehr? Warum ernte ich, wenn ich sehe nicht? Wenn ich ernte, esse ich dann nicht? In Bezug auf seine Entscheidung, Bombas Rede nicht zu untertiteln, bezeichnete Sisako sie als einen Schrei aus dem Herzen, der keine Übersetzung braucht, um verstanden zu werden. In Anlehnung an eine Lesart von Bishop Limbu möchte ich jedoch davor warnen, dieses Zeugnis als reinen Affekt und damit als erregende Emotion zu lesen, ohne den potenziellen politischen Status von Bombas Sprechakt, wie sie uns erklärt haben, seiner Unterbrechung des Gerichtsverfahrens anzuerkennen. Wie also Limbu schreibt, und ich zitiere, eine solche Interpretation lässt keinen Raum für das rational-kritische Funktionieren der öffentlichen Sphäre. Sie erfordert eine humanitäre, eher als politische Reaktion. Das Bemerkenswerte an Bombas Aussage ist genau ihre Unübersetzbarkeit, was nicht bedeutet, dass sie politisch nicht wirksam ist. Sowohl der Film Bamako als auch das Monsanto-Tribunal werfen die Frage auf, wie Gerechtigkeit, ob im Umweltbereich oder in anderen Bereichen, nach Ansicht einer Reihe von ZeugInnen aus der Zivilgesellschaft aussehen könnte, die nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen oder die gleichen Protokolle oder das gleiche Maß an Erfahrung haben, um Zeugnis abzulegen oder sich an der Debatte zu beteiligen. In beiden Fällen waren tatsächliche RichterInnen anwesend, doch letztlich ist es die Zivilgesellschaft, die richtet. Unter welchen Bedingungen könnte Bombas performatives Lamento, seine Klage, also am besten gehört werden? Bomba ist ein Griot, ein Meister der Kunst des Geschichtenerzählens und Heilens. Und unsere heutige Sachverständige, Shweta Bhattad, ist Künstlerin und Bäuerin, wie wir gesehen haben. Shweta wandert mit ihrer Gemeinschaft durch die Landschaft und spricht mit ihrem Körper und mit ihrer Vorstellungskraft. Ihre Erzählungen beziehen sich auf verschiedene Geschichten. Ihre eigene, die des Wassers, des Saatguts, der Frauen, der Landwirtschaft in Viterba, dem Gebiet, in dem sie in Maharashtra lebt. Der grünen Revolution der 90er Jahre in Indien und dem Moment der Liberalisierung von Monsanto, von staatlichen Verantwortlichkeiten und Versprechungen. Shwetas Geschichte ist natürlich sehr spezifisch durch ihren eigenen sozialen Standort und ihre ideologische Position konstruiert, aber insbesondere durch ihr emotionales System. Narrative sind eine sozial erfahrene Verbindung, aber innerhalb von Emotionssystem kann sich die Erzählung auf unterschiedliche Weise entfalten, da sie uns motivieren kann, die Situation aufrechtzuerhalten oder zu verändern, indem sie uns die Situation als wünschenswert oder nicht wünschenswert erleben lässt. Die Realität und die Geschichte des Körpers der Darstellerin, also hier Shweta, und ihre Synthese mit und aus Ideen wird zu einer kraftvollen, verkörperten Denkweise. Sollte also ein internationaler Strafprozess wegen Ökozids stattfinden, wie könnte sein metonymischer Eigenname lauten? Den Haag? Oder wie wäre es mit Bamako oder Dili sogar? Im Juni 2021 wurde von der Stiftung Stop Ecocide eine juristische Definition des Begriffs Ökozid ausgearbeitet. Sollte diese vom internationalen Strafgerichtshof angenommen werden, wie könnte ein offizieller, rechtsverbindlicher Prozess für das Verbrechen des Ökozids aussehen? Werden die Rechte zukünftiger Generationen anerkannt werden? Wird es Raum, sowohl Augen als auch Ohren, worüber Sie gesprochen haben, Siglina, für Zeugenaussagen wie die von Bomba und Bertha geben? Was könnten solche Stimmen durch ihre Komplexität beitragen, und ich betone Komplexität, und wie kann uns die Kunst dabei helfen, die Bedeutung einer solchen Unübersetzbarkeit aufzuzeigen. Ich meine Bedeutung hier nicht nur im Sinne von Bedeutung an sich, sondern im Sinne von dem, was zählt, das, was vom Publikum oder den BetrachterInnen als bedeutsam empfunden wird. Bertolt Brechts Messingkauf-Dialoge, die wir heute hier proben, wurden zwischen 1939 und 1942 geschrieben. Die Texte sind, in Brechts Worten, ein vierseitiges Gespräch über eine neue Art, Theater zu machen. Zwischen einem Philosophen, einem Schauspieler, einer Schauspielerin, einem Dramaturgen und einem Bühnenarbeiter. In unserer jetzigen Probe folgen wir dem ursprünglichen Impuls, haben aber stattdessen eine Regisseurin, eine Kritikerin, eine Juristin, eine Aktivistin, eine Performerin und eine Anwältin. Die Dialoge liefern die Vorlage für Brechts radikale Ästhetik der 1930er und 1940er Jahre und stellen grundlegende Fragen wie die folgenden. Sollte die Kunst das Leben imitieren? Was ist die soziale Verantwortung der KünstlerInnen? Wie unterscheidet sich der Prozess der künstlerischen Produktion im Theater von der Produktion von Konsumgütern? Für uns heute könnten wir die Dialoge als eine Einladung betrachten, diese Fragen nicht nur zu proben, sondern wie wir sie in einem anderen, wenn auch verwandten Register neu proben könnten. Die Rolle des Theaters bei der Beleuchtung und Intervention in politisch-juristischen Foren, wie wir sie von unseren verschiedenen Rollen gehört haben. Außerdem ist für Brecht die Rolle des Publikums entscheidend. Wie für Sie, liebe Dramaturgin, liebe Regisseurin, stellt sich auch für uns die Frage, wie wir Werke schaffen können, die den Zuschauer, die Zuschauerin mit einbeziehen, wie wir eine Reaktion des Zuschauers, der Zuschauerin ermöglichen und wie sie es ausdrücken, das Theater als eine Übung in kollektiver Pädagogik gestalten können. In diesem Sinne laden wir Sie, das Publikum, ein, mit uns zu diskutieren, und zwar im Desktop-Compilations-Raum im Untergeschoss oder also unten im Erdgeschoss. Und wir möchten natürlich dem HKW für die Einladung danken. Insbesondere Dank gilt Stefan für die großzügige Vorbereitung und die Betreuung, auch Nadja und Basti, die ganze Bühnentechnik veranstaltet haben, Simon im Bereich Video, Hadia Tassos und Leo, auch euch. Vielen Dank für eure technische Unterstützung und Geduld. Danke.